Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um ein Thema gehen, was ich vor kurzer Zeit schon mal besprochen habe, nämlich um das Thema Fehler. Wie geht man mit Fehlern um? Was ist das überhaupt, eine Fehlerkultur? Und dazu bin ich mit Henrik Bunsendahl verabredet. Der ist bei den Hirschen und ist dort für das Thema Neugeschäft verantwortlich. Hallo Henrik.
Hallo Heiko, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Hast du heute schon einen Fehler gemacht?
Ich habe lustigerweise echt drüber nachgedacht, dass du wahrscheinlich diese Frage als erste stellen wirst.
Ja, langweilig, ne? Ich weiß.
Heute einen Fehler gemacht, kommt drauf an, aber das haben wir schon im Vorgespräch festgestellt, wie man Fehler definiert. Ich war jetzt schon zu spät in einem Teams-Call, wie das ja heutzutage sozusagen vorkommt manchmal. Ist das schon ein Fehler? Ja,
unbedingt.
Ich bin da reingekommen, habe gesagt, sorry, ne, dass ich zu spät bin. Vielleicht habe ich dann schon einen Fehler gemacht.
Und was hast du daraus gelernt? Fehler sind ja immer gut, weil man lernt was draus.
Daraus habe ich wieder mal gelernt und werde es wahrscheinlich wieder falsch machen, dass man in dieser Zeit, in der man hybride, remote arbeitet, sich die Zeit ein bisschen anders einteilen muss. Und man will dann ja manchmal nicht Nein sagen, ne, wenn man einem Termin zusagt und guckt dann in den Kalender und sagt, ah, das wird knapp, ob ich da pünktlich in den Call komme. Da ist der Fehler schon vorprogrammiert.
Aber es hat noch immer geklappt und wir sind ja auch so geil auf so viele unterschiedliche Sachen, ne?
Ja, das ist ja, wie gesagt, auch neugierig sein und so auch das Schöne, dass man dann doch die Freiheit hat, viele Sachen zuzusagen oder sich anzuhören und dann kann es mal passieren, dass man den Fehler macht, zu spät in einen Termin zu kommen.
Aber jetzt lass uns mal über etwas größere Fehler reden, weil ein paar Minuten in einem Teams-Meeting zu spät zu kommen, kommt, glaube ich, öfters hervor, als es manche jetzt nicht auf dich bezogen, sondern so ganz allgemein. Und es ist auch, glaube ich, eher schnell vergeben wieder. Aber wie ist es denn bei größeren Themen? Also ich sag mal, bei einem Pitch, wo sich dann rausstellt, da sind wir einmal oder zweimal falsch abgebogen und jetzt haben wir den Salat. Jetzt sind wir vielleicht schon Zweiter geworden oder es deutet darauf hin, dass wir das werden könnten. Was machen wir denn jetzt damit?
Ja, du hast ja gerade schon das Wort falsch abgebogen genannt, ne? Also wir haben ja auch in unserem Vorgespräch schon festgestellt, dass da ganz viele Begrifflichkeiten unterwegs sind, ne? Fehler, Fehlerkultur, falsch liegen, ne? Etwas falsch machen oder so. Ja, was machen wir damit? Also ich glaube, wenn wir das ganze Thema Fehlerkultur oder falsch, die Gefahr eines Falschabbiegens im Pitch sehen, ich glaube, das Wichtigste ist so, wie geht die Umgebung mit Fehlern um? Wie geht das Team um? Ne? Also selber machst du ständig Sachen falsch. Ne? Du hast mal einen falschen Gedanken, du hast mal eine falsche Assoziation. Also das ist so. Ne? Ich meine, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über dieses Thema. Falsch liegen gehört auch, sag ich mal, zum Leben oder zum Beruf auch dazu. Wie geht die Umgebung mit so Fehlern um? Ich glaube, das finde ich ganz interessant. Ne? Also wenn du in einem Pitch bist, wo du ganz, ganz viele neue Sachen denken musst, wo du automatisch falsch liegst, darf es auf gar keinen Fall so zu sein, das Haar in der Suppe zu suchen, ne? Oder irgendwie Fingerpointing zu betreiben. Ich glaube, wenn du...
Obwohl das natürlich eine Geschichte ist, die sehr menschlich ist, ja, und wo man eine sehr schnelle Lösung findet im Sinne von der oder die ist es gewesen. Auch wenn es klar ist, dass es irgendwie... Neudeutsch würde man sagen, das ist nicht nachhaltig, ja?
Ja, aber du hast ja konkret gefragt, wenn man sozusagen die Gefahr sieht, falsch zu liegen im Pitch, ich glaube, dann müssen einfach, wie bei vielen anderen Themen auch, die wir im Leben oder im Beruf haben, alle Dinge auf den Tisch und dann sagen, ey, ich glaube, wir biegen hier falsch ab und dann muss eine Entscheidung her. Ne? Also ich glaube, erstmal den nächsten Fehler zu vermeiden, ist eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man den Pitch verloren hat, ne, dann auch sich hinzusetzen und sagen, wo haben wir Fehler gemacht? Und wie kann man die Fehler auch abstellen? Ich meine, das klingt jetzt wie eine Binse, das ist total simpel. Aber Fehler kannst du nur in Zukunft vermeiden, wenn du die Fehler klar benennst.
Wenn man die Fehler klar benennt, das verstehe ich. Aber das heißt ja auch, sie sind bestimmten Personen zugeordnet, oder nicht?
Ist es so? Teils, teils, ne? Also man kann natürlich manche Fehlerpersonen zuordnen, aber es entstehen einfach auch Fehler im Team, ne? In der Konstellation, in irgendeiner Dynamik, ne? Die man gar nicht den Leuten anlasten kann. Am Ende ist eine Führungskraft, ne, wie ich es jetzt bin, natürlich immer verantwortlich dafür, was am Ende dabei rauskommt. Also deswegen muss man den Fehler dann vielleicht auch, also zumindest versuche ich es oft, dann auch lieber bei sich selber suchen und sagen, wo habe ich vielleicht falsch moderiert oder falsch eine Entscheidung getroffen oder bin nicht dazwischen gegangen. Also ich weiß es von mir selber, wenn wir im Neugeschäft beispielsweise jetzt vor kurzem wieder passiert, in einem Chemistry-Prozess nicht weitergekommen sind, ne? Also wo wir eine Absage danach bekommen
Ja,
haben.
okay.
Da bin ich jetzt so von der Person jemand, kam die Absage und ich habe wirklich erst mal eine Viertelstunde darüber nachgedacht und er sagt, Mist, was hätte ich anders machen können? Und dann sind mir auch ein paar Sachen eingefallen, ne? Also wo ich hätte vielleicht anders agieren können.
Aber bei einem Chemistry-Meeting kann es ja auch einfach passieren, dass man nicht zusammenpasst. Also
Ja.
es passt einfach chemisch nicht zusammen. Und dann ist es ja gar nicht schlimm, wenn man nicht weitergekommen ist, weil das wäre ja eh nicht gut geworden.
Das ist der Fall. Dafür ist ein Chemistry-Meeting da. In dem konkreten Fall war es aber wirklich so, dass wir natürlich auch nachgefragt haben, ne? Also wir haben gefragt, woran lag es, ne? Was haben wir sozusagen nicht rüberbringen können oder überzeugend rüberbringen können? Und da wurden Sachen genannt, wo ich, sage ich mal, im 1-zu-1-Austausch erstmal, also wir haben jetzt nicht mit dem ganzen Team jetzt nochmal gesprochen, aber mit dem Kunden, sondern mit dem 1-zu-1-Austausch wurde mir wiedergegeben, wo ich dann selber gesagt habe, okay, ist ein valider Punkt, haben wir nicht richtig rübergebracht, haben wir einen Fehler gemacht. Und in dem
Kannst du das
Punkt.
nochmal so ein bisschen, nur damit es verständlicher wird, nochmal beschreiben, was du genau mit meinst? Du kannst doch irgendwie ein anderes Beispiel nehmen, das ist
Ja,
jetzt gar nicht wichtig,
kann
mit
ich konkret,
nicht richtig rübergebracht.
kann ich konkret sagen. Also natürlich ist in so einem Neugeschäftsangang oder in einem Chemistry-Prozess wird man ja eingeladen mit einer Fragestellung, ne? Also warum wollen die mit uns überhaupt sprechen? Und da haben wir einen Punkt, der relativ klar in der Einladung genannt war, nicht ausgehend genug beleuchtet. Also da hatten wir Lücken einfach in der, sage ich mal, Fragestellung, die sie uns gestellt haben. Und da ist ja genau die Frage, wo lag da der Fehler? Und da war der Fehler dann am Ende, muss man selbstkritisch feststellen, erstmal für mich, ne, weil ich das mitverantwortet habe, also ich kann das sehr konkret sagen, weil ich es mitverantwortet habe, dass wir gesagt haben, na ja, wir glauben, dass wir mit anderen Punkten besser rüberbringen können, wie wir dem Kunden helfen können. Der Kunde hatte aber in diesem einen Bereich ein sehr, sehr spezielles Problem, was er auch adressiert hat, und da sind wir zu wenig drauf eingegangen. Und das war einfach falsch.
Was folgt daraus?
Was folgt daraus ist, dass wir, wie wir es immer machen bei Neugeschäftsangängen, natürlich erstmal Informationen einsammeln müssen, wo drückt der Schuh eines Kunden, ne? Dass wir es in Teilen noch intensiver machen müssen, in Teilen noch klarer uns entscheiden müssen. Haben wir genug Informationen? Wissen wir genug darüber? Und in dem Fall, sehr konkreten Fall, haben wir diese Wissenslücke etwas unterschätzt, weil wir haben uns natürlich mit dem Kunden beschäftigt, haben gesagt, okay, der will das und das und das und das. Hatte da wirklich ein Problem, und da haben wir, glaube ich, zu wenig Kommunikation betrieben, um Fehler zu vermeiden, weil das ist, glaube ich, eh so. Man vermeidet falsche Entscheidungen oder Fehler, indem man besser miteinander kommuniziert.
Reden hilft manchmal, ne?
Reden hilft, wir wissen es alle, ne? Jeden Tag haben wir tausend Dinge zu tun, und natürlich fragt auch mal ein Kollege, hast du mal kurz Zeit, hast du mal kurz hier Zeit, und man macht es dann auch zu wenig, weil, sage ich mal, die Themendichte, die Entscheidungsdichte irgendwie in unserer Zeit heutzutage zugenommen hat. Aber ja, Fehlerkultur hat damit auch zu tun, mehr miteinander reden und offener miteinander reden.
Aber wie gehst du denn damit um, wenn das Problem sozusagen gar nicht bei der Agentur liegt, sondern wenn es eher beim Kunden liegt? Also wenn der Kunde zwar eine Aufgabenstellung hat oder zu einem Chemistry-Meeting einlädt, aber es stellt sich früher oder später heraus, dass sein Problem in einem ganz anderen Gebiet besteht. Und man eigentlich jetzt mit ihm drüber reden muss, wie gehen wir denn vor? Behalten wir dein Briefing sozusagen bei? Oder ist es so, dass wir einen anderen Weg gefunden haben, den die Agentur als deutlich besser einschätzt. Und sie kann natürlich damit auch daneben liegen, weil sie ja nicht alle Hintergründe hat.
Also alle Hintergründe hat, ist auch ein gutes Stichwort. Also wenn man jetzt im Neugeschäft unterwegs ist, ist es ja in den allermeisten Fällen so, wenn man nicht als Bestandsagentur verteidigt, sage ich mal, das Neugeschäft, sondern als neue Agentur da reinkommt, dann wirst du, ist es unmöglich, in der allerkürze der Zeit alles Wissen aufzubauen, das du eigentlich brauchst, um das Ding
Genau, und
vollumfänglich zu
da
beantworten.
hat die Bestandsagentur sicherlich einen Vorteil, ja.
Richtig, genau. Natürlich musst du das, ich meine, dafür machen wir den Job, natürlich mit deiner Erfahrung, auch deiner Kompetenz, vielleicht auch Erfahrung von anderen Kunden, anderen Branchen natürlich anfüllen. Aber wenn du merkst, dass ein Kunde in seiner Strategie oder in seiner Problemstellung oder in seiner Fragestellung, nenn es wie du willst, falsch liegt, ne, natürlich nicht aus dem Bauch heraus zu sagen, blöde Fragestellung ist ja falsch, sondern natürlich nach der Beschäftigung mit einem Kunden. Das ist meine Erfahrung, dann hilft es nichts, irgendwie nur nach dem Mund zu reden und zu sagen, ja, haben wir verstanden, ja und Amen, machen wir so. Also, ja, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, aus dem Bauch heraus, eine 50-50, Chance, die man da hat. Es gibt genau solche Neugeschäftsangänge, die haben wir auch schon festgestellt, wo man dann versucht, ich sag mal, die Fehler in dem Briefing, die Fehler in der Strategie aufzudecken und natürlich mit einer Lösung daherzukommen, wo ein Teil von Kunden reagiert. Das sind manchmal auch politische Gründe, die dann sagen, ja, wir haben aber jetzt ein Jahr lang in die Strategie investiert, wir können das jetzt nicht ändern. Gut, dann ist es manchmal so. Ich habe aber, oder ich sag mal, man kann ruhiger schlafen und man geht morgens motivierter zur Arbeit und sag ich mal, on the long run hat man, glaube ich, auch mehr Erfolg, wenn man konstruktiv sagt, hey, da haben wir etwas entdeckt, wo wir, glaube ich, falsch unterwegs sind und da haben wir aber eine Lösung dafür und dafür willst du doch, dass wir miteinander arbeiten. Die langjährigeren Kundenbeziehungen und erfolgreicheren Pitches hat man einfach dann, wenn man wirklich konstruktiv Fehler anspricht, aber natürlich eine Lösung auch dabei hat.
Also ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist. Ich glaube aber, dass auf der einen Seite Agenturen ja immer sehr stark unterwegs sind im Sinne von, wir gucken uns dein Briefing ganz intensiv an und so weiter und so fort. Aber dass dann der nächste Schritt zu sagen, lass uns mal über diesen Punkt reden, ich glaube, da gibt es vielleicht sogar noch eine bessere Lösung, dass das von Agenturen weniger durchgeführt wird und dass man, also das ist das, was mir Marketingverantwortliche widerspiegeln, sondern dass man eher das ausführt, was der Kunde oder der potenzielle Neukunde vorgibt.
Ja, natürlich gibt es die Abhängigkeiten, ne? Allein schon betriebswirtschaftlicher Art und ökonomischer Art. Letztens das von einem Freelancer gehört, der natürlich mit einer ganz anderen Meinung auftreten kann, weil er gar nicht, sage ich mal, an gewisse Sachen gebunden ist. Aber nur ein Zitat oder ein Bild, um das aufzumachen. Das ging jetzt irgendwie so die letzten Tage mal irgendwie im Netz rum, so ein Video von so einem Basketballtrainer, der irgendwie in der Auszeit seiner Mannschaft sagt, übersetzt, wenn du Angst hast, den Ball auf den Korb zu werfen, dann hör auf, Basketball zu spielen. Und das ist ja auch so platt es klingt. Und ich weiß auch, dass wir darüber reden, möglichst über konkrete Beispiele zu sprechen. Aber es gibt so bei diesem Thema Fehler einfach so ein paar allgemeine Wahrheiten, die einfach so sind, ne? Also wenn wir das in diesem Agenturbereich machen, und du hast Angst davor, eine Idee zum Kunden zu tragen oder eine Meinung oder eine Empfehlung zum Kunden zu tragen, die jetzt nicht unbedingt dem entspricht, wie der Kunde bisher unterwegs ist oder gedacht hat, dann kannst du aufhören, ne? Also weil dann brauchst du den Job nicht machen, weil nur nach dem Mund reden und zu sagen, ja, machen wir so und wir produzieren das so, wie du willst und der Output ist genauso, dann ist es mal nach Zahlen. Da gibt es vielleicht andere Dienstleister. Ich kann für uns als Agentur sagen, dass wir durchaus schon mal Kunden Mandate oder auch Pitches verloren haben, weil wir dem Kunden zu unbequem war. Natürlich sind wir nicht rotzig und gehen dahin und sagen, so, jetzt kommen wir und jetzt hörst du dir mal an, was wir hier zu sagen haben, sondern schon immer im Interesse darum, dass das Problem oder die Aufgabenstellung des Kunden zu lösen. Und da hilft es, also wie gesagt, ich zitiere das nochmal, sonst würde ich das auch nicht seit 20 Jahren machen. Wenn ich nur 20 Jahre lang sagen würde, ja, bitte, Amen, so machen wir es, dann hätte ich keinen Spaß daran.
Wie sieht's denn aus, wenn wir uns mal von den fachlich-sachlichen Dingen wegbewegen und wenn wir darüber sprechen, jetzt kann man irgendwie geteilter Meinung sein, ob das ein Fehler ist oder nicht, aber wenn wir über finanzielle Themen reden, das ist jetzt wahrscheinlich nicht dein Schwerpunkt, aber wenn man dann mal, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, zu diesen Kosten, zu denen, dass der Kunde sich vorstellt, kann man das nicht abbilden. Aber auf der anderen Seite hat der Kunde ein sehr großes Potenzial. Das ist ja so ein typischer Spagat, den man dann irgendwie machen muss. Entschuldigung.
Ja, also ich meine, die Leute, die das jetzt hören aus der Agenturwelt und die sagen, wir kriegen immer alles bezahlt von dem Kunden, was wir dem Kunden anbieten, das stimmt ja auch nicht, ne? Also es ist ja auch eine riesen Mischkalkulation in der ganzen Branche, die du da hast. Der
Ich
Spagat.
kenne eine größere Agentur, die sagt, wir arbeiten nur für einen durchschnittlichen Stundensatz von, ich glaube, das waren 120 oder 130 Euro.
Gut, ob die das wirklich so jeden Tag durchziehen, will ich mal ein Fragezeichen dran setzen. Und wer nur noch nach Stunden arbeitet und nicht mal in, sag ich mal, Asset-Preislisten denkt oder in anderen Bezahlungsmodellen, der hat, glaube ich, auch nicht mehr so eine große Zukunft. Aber das ist ja nicht unser Thema, das können wir nochmal anders besprechen. Nein, deine Frage zielt ja darauf hin, also wie viel Kompromiss machst du, ne? Also gerade auch im betriebswirtschaftlichen Sinn. Und machst du dann Fehler, vielleicht auch betriebswirtschaftlich? Also das ist, glaube ich, wirklich eine Frage, wie du es ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast. Also wenn wir sind immer noch in einer Kommunikations- und Kreativbranche unterwegs und ein Glück hat man auch immer noch die Freiheit, gewisse Projekte so ein bisschen anders zu bewerten, ne? Und nicht nur nach dem Deckungsbeitrag 2 oder sonst irgendwas.
Aber ihr
Natürlich,
seid doch
wenn
mittlerweile WPP, müsst ihr das denn nicht tun?
nur 49%, bitte. Das ist eine ganz wichtige
Entschuldigung, das wollte ich jetzt mal.
Feststellung. Nein, also natürlich ist der ökonomische Druck oder die ökonomischen Themen bestimmen jetzt auch immer mal ein bisschen mehr Zeit unseres Alltags als noch vor 2, 3 oder 4 Jahren. Nein. Auf deine Frage konkret einzugehen. Du wägst natürlich ab, ne? Du wägst natürlich ab, gerade im Neugeschäft. Ist es Potenzial da, mit dem Kunden das Geschäft in Zukunft auszubauen? Oder ist es einfach so eine, du merkst, es ist einfach eine Anfrage und da kommt nicht weit und nicht viel mehr, ne? Und ich habe letztens gerade mit auch einem Netzwerk-CEO, lass es mich mal so sagen, gesprochen. Und die Aussage ist schon eigentlich ganz richtig, um, sag ich mal, solche Fehler zu vermeiden in der Kundenauswahl oder im Projekteingang. Hast du das Gefühl, dass dein Kunde strategisch denkt? Ne? Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Frage, die du mal mit dem Kunden klären musst. Also wenn eine Anfrage kommt für ein Projekt, was einfach vom Budget viel zu wenig ist, ne? Und du stellst ihm einfach mal ein paar Fragen, sag, was habt denn ihr geplant? Was ist denn euer nächster Schritt? Ne? Wollt ihr das Produkt woanders in andere Märkte reinbringen oder so? Und wenn du merkst, da kommt keine Antwort drauf, dann fehlt da auch ein strategisches Denken beim Kunden. Es gibt manchmal absolut Neugeschäftsanfragen, die sind eigentlich budgetär nicht gut angelegt, um wirklich das zu erzielen, was der Kunde da eigentlich will. Aber wenn du mit dem Kunden sprichst und sagst, da ist aber ein Plan dahinter, der hat da irgendwie einen, sag ich mal, einen mittelfristigen Plan dahinter und der weiht dich auch in den Plan ein und der gibt dir auch einen Einblick in den Plan, dann gibt es absolut mal auch die Entscheidung zu sagen, hey, da machen wir mit. Das ist eine taktische Entscheidung, um sozusagen auch vielleicht in Zukunft an diesem Plan des Kunden auch teilzuhaben.
Was habt ihr eigentlich an eurer Fehlerkultur intern in den letzten Jahren verändert? Oder ist das ein Thema, was man gar nicht so direkt anspricht?
Also natürlich spricht man es an. Also das ist Quatsch. Also natürlich sprechen wir Fehler an, könnten bestimmt auch noch andere Formate, bessere Formate finden, um Fehler nochmal anders oder regelmäßiger anzusprechen. Was sich einfach verändert hat, und da kann ich, sag ich mal, nur in Teilen natürlich für die gesamte Agenturgruppe sprechen, aber natürlich hat sich durch Formate wie Remote und ne, wieder das Thema, was uns alle einfach beschäftigt hat in den letzten Jahren, Corona, noch mal etwas geändert, dass natürlich der Austausch über solche Tools, wie wir jetzt miteinander sprechen, noch mal intensiver geworden ist und so einfach auch mehr Fehler auf den Tisch kommen können, wenn man mehr miteinander spricht. Also natürlich war es vor 5, 6 Jahren noch so, wir in einer dezentraleren Struktur mit verschiedenen Agenturmarken, verschiedenen Standorten, da hast du nicht immer den regelmäßigen Austausch gehabt mit anderen Geschäftsführern mal. Klar gab es Formate und man hat sich getroffen, man hat gesprochen. Es gab irgendwie Telefonkonferenzen, ne? Früher gab es noch Telefonkonferenzen, in denen man sich nicht gesehen hat, nur die Stimme gehört hat. Und deswegen ist sozusagen, hat sich Folgendes in der Fehlerkultur geändert. Wir haben weitaus mehr und auch sinnvollere Austauschformate über Units oder Einheiten oder auch Standorte hinweg, bei denen ganz offen gesagt mehr Fehlerthemen oder Dinge, die nicht gut gelaufen sind, angesprochen werden als noch vor 5 Jahren. Also einfach der Austausch, die Intensivierung des Austausches hat dafür gesorgt, dass man deutlich öfter, sagen wir mal so, ein paar Fuck-ups erzählt.
Aber lieber Henrik, das ist doch ein sehr optimistisches Ende unseres Gesprächs. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das Thema Fuck-ups ansprichst, aber das finde ich extrem, extrem wichtig. Und wie schön, dass ihr jetzt mehr miteinander redet. Da hat ja Corona wenigstens einen positiven Aspekt gehabt.
Das ist, glaube ich, nochmal ein Thema auch für einen anderen Podcast. Also ich glaube, der ortsunabhängige Austausch hat zugenommen und das finde ich auch was Schönes. Und ich glaube, fast alle würden mir bei uns in der Agentur zustimmen. So viel, wie ich mit Kollegen aus anderen Orten zu tun habe oder mit denen man zu tun hat, so war es noch nie zuvor. Die Schwierigkeit, die natürlich besteht, und das ist natürlich für die ortsgebundene, ich nenne es mal Fuck-up-Kultur. Also kann auch jede Agentur sagen, was sie will. Ich weiß es auch von anderen Agenturen, die auch sagen, da haben wir tolle Büros für 60 Personen und es sitzen nur 15 Leute im Büro, dass sich sehen und über Fehler sprechen, Fehler erleben, vom Abgucken, über die Schulter blicken und so. Das ist noch ein Thema in dieser Fehlerkultur, wo wir auch noch Nachholbedarf haben, ne? Also wieder mit den Leuten in der Agentur vor Ort sitzen, über Fehler sprechen. Da, glaube ich, haben wir alle noch Nachholbedarf.
Henrik, ich bedanke mich für deine Zeit und für deine Insights.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.